Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich darf heute zu diesem Festtag uns ein paar Gedanken weitergeben über das, was wir feiern, über die Auferstehung. Und da freue ich mich drüber. Mein Name ist Anselm Stiel. Ich sage es nochmal, vielleicht für den einen oder anderen, der auch zuschaut und mich noch nicht kennt. Und ich habe euch eine Anekdote mitgebracht, eine Geschichte. Es gibt in unserer Familiengeschichte so eine kleine Episode, da haben wir es auch so mit dem Thema Auferstehung oder vielleicht sollte man sagen Wiederbelebung zu tun bekommen. Und ich habe im Vorfeld dieser Predigt nochmal in unserem Familienchat nachgefragt, wie denn die Erinnerungen an dieses Erlebnis sind. Und da habe ich dann tatsächlich, ich weiß nicht, 3, 4, 5 verschiedene Versionen so bekommen in der Art und Weise, wie dann diese Wiederbelebung wahrgenommen ist und so weiter. Das ist ein bisschen wie mit der Bibel, mit den Evangelien, die erzählen auch so auf ihre jeweils eigene Art und Weise von der Auferstehung. Auf jeden Fall das Ereignis, um das es sich dreht, da geht es um einen Zwerghamster. Also dieser Zwerghamster hieß Nemo. Nemo heißt niemand oder kein Mensch. Auf Hawaiianisch heißt es sehr beweglich sozusagen, sehr gelenkig. Und das wird auch wichtig werden im Verlauf dieser kleinen Anekdote. Nemo, der Zwerghamster, der hatte so die Angewohnheit, manchmal auf unserem Sofa rumzulaufen, wenn jemand ihn mitnahm und dort hingesetzt hat. Und da beginnt dann auch das Drama der Geschichte. Einer meiner Brüder, meiner älteren Brüder, setzte sich auf dieses Sofa hin, um dort, meine Erinnerung ist, ein Fotoalbum anzuschauen. Ich weiß es nicht mehr genau. Er saß dort 5 Minuten, 15 Minuten. Und irgendwann fragte er sich, er hatte diesen Hamster so halbwegs bei sich, fragte er sich, wo ist denn dieser Zwerghamster jetzt? Er ist nicht rechts, er ist nicht links. Er stand auf. Mist. Da lag der Zwerghamster, er hatte sich halb draufgesetzt und ich habe es vor Augen, der Zwerghamster hatte so eine, seitlich so zur Hälfte war er sehr flach. Das eine Auge war so aus der Höhle gesprungen und die ganze Situation verfiel in Panik. Ich weiß nicht, ob der Zwerghamster meiner jüngeren Schwester gehörte oder ob das sozusagen so ein bisschen ihr zugeordnet war. Auf jeden Fall war die Panik groß. Was machen wir jetzt? Mein Bruder sagte, jetzt müssen wir den hier schnell erlösen von seinem Leid. Wir müssen ihn jetzt erschlagen. Meine Mutter soll reingekommen sein, angefangen haben zu weinen. Meine Großmutter kam dazu. Meine Großmutter mit ein bisschen mehr Erfahrung von Winter und Frühling hat gesagt, nee, lass ihn mal, wir legen ihn mal in sein Käfig, in seine Höhle und dann, ich meine, er hat sich nicht bewegt, da war nichts zu sehen, er sah wirklich nicht gut aus. Also auf jeden Fall wurde er da reingelegt und dann, je nachdem, auf wen man hört, mein Bruder sagt, es sei am 3. Tage gewesen tatsächlich. Da sei er dann aus seiner Höhle gekommen und er hatte sich wieder zusammengerollt sozusagen, wieder seine ursprüngliche Form gefunden, das Auge war wieder reingerutscht der eine sagt, er war wie vorher, wie zuvor, der nächste sagt, er war verändert. Das war auf jeden Fall die Anekdote und ich möchte mal sagen, Hamster, das kann man sich vielleicht merken, sind keine Sitzgelegenheit. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir werden im Verlauf dieser Predigt zum Ende hin nochmal zu einem Nager kommen, der so ein Erlebnis von Quetschung hatte. Wir kommen dahin, wir wollen jetzt aber trotzdem mal das Erlebnis anschauen, um das es eigentlich heute geht. Und ich habe 4 Teile dieser Predigt. Der erste Teil ist ein Hindernis für menschliche Pläne. Ja, ein Hindernis für menschliche Pläne. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Erzählung in Matthäus 27 und 28, mit der Auferstehung. Und es beginnt damit, dass Jesus ins Grab gelegt wird und dass die Priester und Pharisäer die Vermutung haben, dass dieser Jesus, dieser Leichnam, gestohlen werden könnte, weil er Andeutungen gemacht hat. Und wir gehen mal in den Text rein, Matthäus 27, ich lese euch ab Vers 62 vor. Am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes gingen die obersten Priester und Pharisäer zu Pilatus, also zu dem römischen Statthalter. Sie sagten zu ihm: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum 3. Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen, um dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte: Nehmt Wachen mit und sichert das Grab so gut ihr könnt. Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf, die es schützen sollen. Diese Grabwache, diese Wache, die hier mitgegeben wird, das sind nicht einfach irgendwelche ehrenamtlichen Sicherheitsleute oder so angeheuerte Sicherheitskräfte. Das sind ausgebildete Spezialkräfte für Leibwache, für Bewachung. Das sind ausgebildete Soldaten. Und die werden hier dieses Grab bewachen und auch dafür sorgen, dass sie nicht einschlafen. Sie werden hier mit dem Einsatz ihres eigenen Lebens, werden sie dafür einstehen, dass dieses Grab nicht geöffnet wird. Und es wird versiegelt. Das bedeutet, dass hier klar ist, wer hier die Autorität hat, das Grab zu öffnen oder diese Wachen zu entfernen. Es wird also mit einer Art Siegelflüssigkeit und einem Siegelring tatsächlich oder einem Siegel versiegelt, damit klar ist, wer sich hier dran zu schaffen macht, der kriegt es mit der römischen Besatzung zu tun. Es ist also ein Hindernis für menschliche Pläne, denn damit rechnen die Priester und Pharisäer mit menschlichen Plänen. Und damit rechnen wir und damit rechnen die Menschen normalerweise, dass es menschliche Hindernisse gibt und nach menschlichem Ermessen jetzt niemand mehr was machen kann. Womit sie nicht rechnen, ist ein göttliches Eingreifen. Da kommen wir zu Teil 2, eine Sitzgelegenheit für Gottes Macht. Eine Sitzgelegenheit für Gottes Macht. Kapitel 28, da geht's los, am Sonntagmorgen, also der erste Tag der Woche, nach dem Sabbat. In aller Frühe ging Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich drauf hinsetzte. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen. Sie fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Hier passiert was und es ist, man kann es nicht anders sagen, die Machtverhältnisse werden klar gemacht. Der Stein, die Besiegelung dieses Grabes kann überhaupt nichts ausrichten, wenn Gottes Macht und Gottes Wille hier reinkommt. Hier gibt es nichts zu widersetzen. Und dieser Stein, ihr habt vor Augen, wie das manchmal auf Bildern ist oder so, das ist kein Steinchen, das ist eine riesige Grabplatte, die dort in so eine Mulde reingeschoben wird. Das heißt, sie da hochzuhieven ist sowieso nur mit einem Balken, wenn überhaupt, und so weiter. Die Machtverhältnisse werden deutlich. Und dieser menschliche Plan, ja, Jesus lächerlich zu machen, Jesus als unwirksam hinzustellen, dieser menschliche Plan wird lächerlich gemacht. Du kannst überhaupt nichts machen, wenn Gott sich einschaltet. Der Stein ist in diesem Moment nicht mehr als eine Sitzgelegenheit für den Engel Gottes. Der hätte sich ja nicht da drauf setzen müssen. Warum steht das hier? Der wird so beiseite gerollt und dann setzt er sich erstmal drauf. So, jetzt sitze ich hier. Danke, ich habe gerade eine Bank gebraucht, ich habe mir den Stein genommen. Und die Wachen, diese ausgebildeten Spezialkräfte können nichts anderes tun, als vor Schrecken in Ohnmacht zu fallen. Eine Sitzgelegenheit für Gottes Macht wird jetzt hier dieser Stein. Hier setzt sich Gottes Macht hin und zeigt, das, was ihr an Hindernis aufstellen wolltet, ist für mich allerhöchstens eine Sitzgelegenheit. Aber der Grabstein war ja nicht das Einzige, was gehindert hat. Teil 3, der Tod. Ein unüberwindbares Hindernis. Jesus war ja nicht nur eingesperrt, er war ja gestorben. Und ich lese hier weiter, der Engel sprach die Frauen an, habt keine Angst, sagt er, ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Und damit spricht der Engel an, was mit Jesus passiert ist. Und wir haben es von Karfreitag vielleicht im Sinn, das, was da passiert ist, von dieser Art von Tod und Hinrichtung gab es keine Wiederkehr. Da gab es auch keinen Irrtum. Das hat man nicht überlebt. Das war ein schlimmer, schmerzhafter Tod und es war ein sicherer Tod. Hier gibt es kein Vertun. Die Römer, die haben das nicht so Versuch und Irrtum gemacht, so ja, vielleicht überlebt der eine, einer von 10 überlebt. Nein, das war eine Art und Weise, Menschen zu Tode zu bringen, die war todsicher. Und es ist nicht nur für die Menschen klar, hier ist Gott tot. Ich stelle mir vor, dass auch die unsichtbaren Mächte in diesem Moment, als Gott stirbt oder in dem Herangehen auf dieses Ereignis, dass da so eine Stimmung ist, ja, Gott stirbt jetzt. Der Mensch, der Gesalbte, der Hoffnungsträger, der Lichtträger verlöscht und wird in die Finsternis gezogen und wird unschädlich gemacht. Und hier bei diesem Tod endet alle Vorstellung, alles, was wir uns vorstellen können, endet hier. Wir wissen nicht, was dahinter kommt. Wir wissen nicht, was, da gibt es keine Wiederkehr nach menschlichem und nach unmenschlichem Ermessen. Dieser Tod ist absolut. Und es ist nicht nur der Tod eines Menschen, sondern es ist der Tod Gottes. Gott stirbt hier und deswegen ist dieser Tod absolut. Und er ist furchtbar in der unsichtbaren Welt, als ob das Licht für immer verloschen wäre. Und wir sehen es am Tag der Kreuzigung, Finsternis kommt über das Land. Und dann bekommen wir in diesem Text jetzt den Ausblick und an Ostern bekommen wir den Ausblick, der Tod wird zur Sitzgelegenheit für Gottes Gnade und für Gottes Liebe und für Gottes Macht. Teil 4 ist das, der Tod eine Sitzgelegenheit für Gottes Gnade. Und ich lese euch vor, was der Engel weiterhin sagt zu den Frauen. Er sagt, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Er zeigt ihnen das Grab. Er sagt, das ist jetzt nicht irgendwie nur im Herzen passiert, so, ja, wenn ihr daran glaubt, dann lebt Jesus in eurer Erinnerung weiter, sondern guck mal, da hat er gelegen, das ist leer. Das Grab ist leer. Das ist echt. Das, was hier passiert ist, ist echt. Und die Auferstehung ist das, was mich immer wieder bestärkt, selbst wenn ich in Zweifeln bin, wenn ich große Zweifel habe, die Auferstehung, ich kann darüber nicht hinweg und ich kann es nicht verleugnen, dass hier etwas passiert ist, was das Leben von allen Beteiligten völlig verändert hat. Ja, auch wenn man nicht an die Auferstehung glaubt. Hier sind Menschen, die sind vor Angst versteckt und haben sich verzogen und dann passiert etwas, und sie begegnen einer Macht, sie begegnen einer Person, die sie wiedererkennen und es verändert ihre ganze Lebensrichtung. Und zwar nicht nur einzelne Verrückte, die nicht loslassen können, sondern in großer Menge. Und Paulus zählt die Leute auf, die man noch fragen kann und sagt, um 500 weiteren ist Jesus Christus erschienen. Und er macht das deswegen, damit man die Leute fragen kann. Und deswegen ist die Auferstehung für mich, bei allen Zweifeln, die man an unserer Vorstellung von Gott haben kann und an unserer Art, den Glauben zu leben, die Auferstehung ist das Ereignis, was ich nicht leugnen kann und was ich nicht anzweifeln kann. Und wir gehen jetzt in diese Osterfreude rein. Der Engel sagte ihnen, kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. Seid gegrüßt, sagte er. Und sie liefen zu ihm hin, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Der Tag begann mit einer ungewissen Dunkelheit für diese Frauen. Sie wissen nur, sie gehen da jetzt zu dem Grab und sie haben gehört, da stehen Wachen, sie wissen überhaupt nicht, was sie machen können. Und jetzt in einem Moment reißt der Himmel auf und die ganze Zukunft wird plötzlich offen. Und Jesus begegnet ihnen und sagt ihnen, es gibt eine Zukunft und es geht weiter, die Geschichte geht weiter. Sagt es den Aposteln, sagt es den Jüngern, sagt es, die Geschichte geht weiter. Der Weg öffnet sich wieder neu. Der Tod Jesu war ja gedacht als absolute und endgültige Demütigung für Jesus, für seine Nachfolger, für diese Idee, für die er stand. So wie Jesus war, so darf Gott nicht sein, hat man gedacht, hat man gesagt. So wie Jesus war, so darf man nicht sein, so kann Gott nicht sein, so ist er nicht. Und wir beweisen es, indem wir ihn umbringen. Und wir blicken nochmal hin zum Kreuz. Und da wird deutlich, dieser Tod Jesu ist nicht einfach nur so ein Missgeschick, sondern der führt genau ins Geheimnis Gottes mit den Menschen. Das Geheimnis ist Hingabe. Das Geheimnis des Lebens ist Hingabe. Das Herz Gott ist Hingabe. Von Anfang an ist es immer Hingabe. Er gibt sich den Menschen hin. Und wir verkünden, wenn wir Abendmahl feiern, den Tod des Herrn. Was ist das für ein seltsames Verkünden? Denn wir verkünden, dass das Geheimnis Gottes Hingabe ist. Und dass der Tod Jesu kein Unfall ist, den wir lieber besser in den Akten verschwinden lassen und nur noch über das Leben reden, sondern dass das Geheimnis Gottes, seine Hingabe, seine Liebe sich im Tod erst zeigt. Und es bedeutet, dass der Tod kein Hindernis ist für Gott. Kein Hindernis für Gott, sondern eine Sitzgelegenheit für die Gnade Gottes, für die Liebe Gottes. Hier setzt sich die Liebe Gottes hin, schlägt Wurzeln in der Erde, setzt seinen Fuß auf den Boden, kommt in die Finsternis und macht ein Licht, das nicht auszulöschen ist. Und wir sehen es, als Jesus stirbt. Die Dunkelheit bäumt sich auf. Es wird finster über dem Land. So als würden die unsichtbaren Mächte noch einmal versuchen, Gott unterzukriegen. Die Toten kommen aus den Gräbern. Da wird plötzlich deutlich, der Tod ist nicht mehr das, was er mal war. Er ist vom Leben durchdrungen. Der Tod Gottes ist nicht das Ende vom Gott. Der Tod Gottes ist das Ende vom Tod. Jesus hat den Tod nicht gerade so eben besiegt, so mit hängenden Gliedern, so gerade so eben geschafft, sondern er hat ihn voll und ganz besiegt. Und Gott schämt sich nicht dafür, gestorben zu sein. Im Gegenteil, das ist sein Geheimnis. Der Tod Jesu wurde zur Sitzgelegenheit für die Gnade Gottes, für die Liebe Gottes. Tod, wo ist dein Stachel? Kann Paulus fragen. Weil der Tod uns nicht mehr trennt. Tod, wo ist dein Stachel? Weil der Tod uns nicht mehr trennt. Weil er uns nicht aus der Nähe Gottes reißen kann. Ist das nicht was? Dein Hindernis, was du hast, was du in deinem Leben hast, kann dich nicht aus Gottes Nähe reißen. Und auch der Grabstein, der letzte Grabstein, kann dich nicht aus der Nähe Gottes reißen. Ich komme zum Abschluss. Für Gott kein Hindernis. Ich habe euch angekündigt, dass wir nochmal auf einen Nager zurückkommen. Und man muss, was den Osterhasen angeht, sagen, dass der auch mal eine Erfahrung mit einem Grabstein hatte. Und da würde ich jetzt gerne mal um das Bild bitten, was ich euch mitgebracht habe. Also ihr seht hier diese kleine Karikatur. Der arme Osterhase liegt erschlagen unter dem Grabstein. Keine Sorge, falls Kinder zugucken. Es geht ihm gut. Ja? Er hat sich wieder berappelt. Er ist unterwegs, wir wissen das. Ich habe heute Morgen, ist meine Tochter Ernestine zu mir gekommen und hat gesagt, sie hat schon so ein Trappeln gehört ums Haus und ein Klopfen und das müsste der Osterhase gewesen sein. Und wir können ganz beruhigt sagen, ja, er hat sich wieder berappelt. Ich möchte euch mitgeben an diesem Punkt, dass Dinge, die für uns einen Grabstein darstellen, die für uns unüberwindbar scheinen in unserem Leben, für Gott kein Hindernis sind. Nicht ein Hindernis für die Geschichte, die er mit dir schreiben will, sondern im Gegenteil eine Sitzgelegenheit für seine Gnade in deinem Leben. Und im letzten, du und ich, ja, wir werden sterben, aber in Jesus wird das kein Ort der Dunkelheit und Einsamkeit sein, sondern ein Ort, an dem wir der Gnade und der Liebe Gottes voll und ganz begegnen und er uns ins Leben reißt, ins unvergängliche Leben. Da gibt es ein unübertreffliches Erlebnis für dich und mich, der Nähe und der Liebe und des Lebens Gottes. Das wartet auf dich und mich in Jesus Christus. Und da müssen alle anderen Mächte aufgeben. Und alle Grabsteine deines und meines Lebens werden einsortiert, da wo sie hingehören. Er ist auferstanden. Er ist aus dem Grab gekommen. Und deswegen wirst du auch in Jesus Christus aus dem Grab herauskommen. Auch du wirst auferstehen, auferweckt werden. Das Grab hat kein Anrecht mehr auf dich und mich. Auch wenn jetzt ein Grabstein vielleicht auf dir liegt, wie auf dem Osterhasen, mach dir keine Sorge. Gottes Geschichte mit dir wird weitergehen. Er hat was vor mit dir. Wenn wir an den Osterhasen denken, Entschuldigung, auch er verbreitet noch die Botschaft von neuem Leben. Ne? So ist das ja gedacht, die Eier. Und ganz ernsthaft, auch wir sind aufgerufen und befreit, diese Botschaft vom neuen Leben weiter zu verbreiten. Und zwar als Menschen, die zwar Grabsteine in ihrem Leben kennen, Hindernisse, die unüberwindbar scheinen, aber als Menschen, die daran festhalten, dass Gott sich davon nicht aufhalten lässt, seine Geschichte mit uns zu schreiben. Und diese Welt braucht Menschen, die daran festhalten, dass der letzte Grabstein nicht das Ende ist. Ihr Lieben, unsere Welt braucht Menschen, die diese Hoffnung haben. Und diese Hoffnung dürfen wir heute laut und deutlich bezeugen und feiern. Und wir wollen das auch jetzt im Lobpreis tun, in der Anbetung, diese Hoffnung bezeugen. Und wenn es bei dir in deinem Leben ein Hindernis gibt, wo du sagst, das ist mir unüberwindbar, dann leg das jetzt Gott hin und sag ihm, mach das zu einer Sitzgelegenheit deiner Gnade, deiner Geschichte mit mir. Und deswegen lass uns das bekennen. Ich grüße euch nochmal mit dem Ostergruß. Der Herr ist auferstanden. Amen. Halleluja.